Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Der Jeep biegt ab auf eine schmale Teerstraße. Staub hängt in der Luft. Durch das Autofenster sieht man Kinder, die am Fluss Wäsche waschen. Dahinter erhebt sich dichtes Grün. Wir fahren rumpelnd über eine Brücke. Dann sind wir endlich da. Der Eingang zum verlassenen Palast. Als wir aussteigen, schlägt uns heiße, feuchte Luft entgegen. Wo früher das Dach war, erhebt sich ein Gerippe aus Stahlsträben. Darauf ein riesiges, rostiges Kreuz. Von der Palastkirche ist nur noch eine Ruine übrig. Alles wurde zerstört, auch die Orgel.
Ich muss doch mal vorlaufen. Aber das läuft dann so schnell vor. Na, das ist zu weit. Müsste an sich stimmen.
Ein Jahr zuvor, in Windeck, einem Dorf bei Bonn. Hans-Peter Reiners schiebt eine Kassette in das Deck seiner Musikanlage. Sie ist handbeschriftet.
Der Chor singt einen Vers und die Orgel spielt den anderen Vers.
Seit mehr als 30 Jahren liegt diese DAT-Kassette in der Schublade. Obwohl es ein altes Format ist und obwohl er unzählige und auch bessere Aufnahmen gemacht hat, verwahrt er sie sorgsam auf. Denn diese Musik wurde an einem unwahrscheinlichen Ort aufgenommen. In Gbadolité, mitten im kongolesischen Regenwald, am großen Fluss Ubangi.
Ich habe das seitdem nicht mehr, ja jetzt, diese Woche angehört, aber seitdem vorher nicht mehr.
Und, wie hat sich das angefühlt, das nochmal zu hören, nach so vielen Jahren? Ja.
Verrückt, eine verrückte Sache.
Die Geschichte dieser verrückten Sache handelt nicht nur von einem ungewöhnlichen Konzert. Sie handelt auch von einem kleptomanischen Diktator, der bis heute verehrt wird, von der Rolle westlicher Staaten bei der Ausbeutung Afrikas und von einem gewaltigen Instrument, das mitten im Dschungel errichtet wurde.
Die Orgel im Regenwald. Musik für einen Diktator. Ein Feature von Birte Mensing und Paul Hildebrand.
Ich war gerade in Urlaub geflogen.
Es ist Juli 1987.
Kam in Mallorca an und im Hotel gerade eingebucht. Und dann kam ein Anruf.
Am Telefon der Familie Oberlinger meldet sich ein Mann auf Französisch, der sich als Mitarbeiter der sairischen Botschaft vorstellt, dem heutigen Kongo.
Du musst sofort zurückkommen, nach Kinshasa fliegen. Da geht's um die Orgel des Präsidenten.
Des Präsidenten Mobutu Sese Seko. Und der würde gerne eine Orgel bestellen, die Zeit dränge.
Mein Vater wurde dann mit dem Botschafter verbunden. Und der hat ihm gesagt, können Sie in 2-3 Tagen, ich bereite alles vor, ich habe schon die Flugtermine und Flugtickets gebucht, mit mir nach Kinshasa fliegen. Mein Vater war natürlich überrascht.
Sagt Wolfgang Oberlinger, Sohn von Hermann Oberlinger und Enkel von Karl dem II. Oberlinger, Nachfahre einer Dynastie von Orgelbauern, die bis ins 16. Jahrhundert reicht. Der Oberlinger Orgelbau gehört bis heute zu den renommiertesten Unternehmen weltweit. Ein kleiner Familienbetrieb aus Windesheim bei Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz, dessen Orgeln in Worms stehen, in Peking und in Jerusalem.
Eigentlich ist der deutsche Orgelbau schon der Ursprung des Orgelbaus, wie man ihn heute empfindet. Und wenn man das Beste will, dann wird man sich meistens dem deutschen Orgelbau zu widmen.
Wolfgang Oberlinger hat als Kind das Orgelspielen gelernt, dann aber Architektur studiert. Er wollte sich abnabeln von der Familientradition. Als fertiger Architekt kehrte er zurück zum Orgelbau, weil, wie er sagt, bei einer Orgel beides zusammenkommt. Klang und Raum.
Die Verbindung ist einfach der das Einbinden einer Orgel, die ja in einem Bauwerk ein ganz großer Teil einer Fläche oder einer Wand einnimmt. Wenn Sie überlegen, eine Orgel, die kann bis zu 15, 20 Meter hoch sein und 15 Meter breit. Und die steht in einem meinetwegen denkmalgeschützten Raum oder modernen Raum und muss sich da einbinden. Und da beginnt dann die Kunst, sage ich mal, des Orgelbaus, nämlich das Visuelle mit dem Klang in Einklang zu bringen.
Hermann Oberlinger, der Vater von Wolfgang, der damals ans Telefon geht, spricht kaum Französisch. Er ruft deshalb spontan seinen alten Freund Hans-Peter Reiners zu Hilfe, um mit dem Botschafter zu verhandeln. Reiners ist Organist und Orgelstimmer in Bonn. Der Botschafter, so erzählt es Oberlinger, hätte am liebsten sofort eine Orgel mitgenommen. Unmöglich natürlich. Der Botschafter sah das ein, sagte aber, noch in diesem Jahr, zum 10. Todestag von Präsident Mobutus erster Frau, müsse die Orgel bereitstehen.
Und dann haben wir da überlegt, was zu machen ist. Und dann habe ich mit dem Mobutu dann verhandelt und haben gesagt, ja, normalerweise 2 Jahre Lieferzeit. Nein, nein, das muss früher sein. Ja, ich sage, dann ist die Orgel im nächsten Jahr fertig.
Jetzt spiele ich mal Tutti, das ist mal verstimmt, aber...
Reiners wohnt heute immer noch in der Nähe von Bonn in Windeck, einem Dorf an der Sieg. In seinem Wohnzimmer hat er eine Orgel stehen mit 14 Registern und 860 Pfeifen. Sie ist gut 2 Meter hoch, füllt die ganze Wand aus. Wenn er nur eine Taste drückt, klingen gleichzeitig 13 Pfeifen und durchfluten den Raum mit Musik.
Es ist sehr warm. Ich hab gesagt, wenn ich da an die Orgel ging morgens in Bonn, ich gehe baden. Ich konnte in den Klängen baden. Anders kann man das nicht beschreiben.
Reiners trägt heute Brille und Halbglatze. Auf Fotos aus den 80ern blickt ein junger Mann mit schulterlangen Haaren in die Kamera. Als der Anruf kam, war er Anfang 40, sein Vollbart schon leicht ergraut. Er war damals Organist in der Bonner Kirche St. Josef. Hermann Oberlinger habe gesagt, Hans-Peter, du musst für uns in den Dschungel fliegen. Er solle dort die Maße für die Orgel nehmen. Raum, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Klang. Reiners sagt sofort zu, obwohl er noch nie auf dem afrikanischen Kontinent gewesen war, Europa bis dahin überhaupt nur 2 Mal in seinem Leben verlassen hatte. Etwa 2 Wochen nach dem Treffen mit dem Botschafter steigen er und seine Freundin in einen Flieger nach Kinshasa. Als sie dort landen, wartet bereits ein Privatjet auf sie, um sie weiter ins Herz des kongolesischen Regenwalds zu bringen, mitten ins Machtzentrum des Diktators Mobutu Sese Seko.
Kongolais et Congolaises. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Je vous salue au nom du gouvernement congolais.
30. Juni 1960, Kinshasa, Palast der Nation. Ein junger Mann hält eine Rede, die um die Welt geht. Sein Name ist Patrice Lumumba. Wenige Wochen zuvor hat er die ersten freien Wahlen im Kongo gewonnen. Jetzt erklärt das Land Kongo seine Unabhängigkeit von Belgien und Lumumba soll neuer Premierminister werden.
Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin.
Wir haben Spott, Beschimpfungen und Schläge erduldet. Morgens, mittags und abends, einfach weil wir Schwarze sind. Wer wird je die Massaker vergessen, in denen so viele unserer Geschwister umgekommen sind? Die Zellen, in die jene geworfen wurden, die sich weigerten, sich einem Regime des Unrechts, der Unterdrückung und Ausbeutung zu unterwerfen.
Lumumba spricht von einer gerechten Gesellschaft ohne Zensur. Von einem Land, das für seine Schwächsten einsteht und nach Wohlstand strebt. Er endet mit: Es lebe der unabhängige und souveräne Kongo.
Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive le Congo indépendant et souverain.
In vielen Ländern Afrikas galt Patrice Lumumba als Vorbild, als jemand, der den Kontinent nach dem Ende der Kolonialherrschaft endlich in eine bessere Zukunft führen würde. Lumumba sprach von Demokratie, Freiheit und Unabhängigkeit. Den Regierungen im globalen Norden war Lumumba ein Dorn im Auge, eine Bedrohung. Vor allem, weil ihr Zugang zu den Rohstoffen des Kongos erschwert werden könnte. Während Lumumba noch vom Volk gefeiert wurde, arbeitete man hinter den Kulissen bereits an seinem Fall. Am 14. September 1960 putschte das kongolesische Militär, unterstützt von der CIA, gegen die Lumumba-Regierung. Angeführt wurde es von einem alten Freund Lumumbas, dem ehemaligen Journalisten Joseph Désiré Mobutu. Eben jenem Mobutu, dem es später nach einer deutschen Orgel verlangen würde. Als Mobutu 1930 als Sohn eines Kochs geboren wurde, gehörte das Land noch dem belgischen Königreich. Die Belgier hatten im Kongo ein brutales Kolonialregime errichtet, das vor allem darauf zielte, Rohstoffe wie Elfenbein oder Kautschuk auszubeuten. Menschenleben spielten dabei keine Rolle. Schätzungsweise mehr als 10 Millionen Männer und Frauen starben dabei. Kaum eine Kolonialmacht wütete so schlimm wie die Belgier im Kongo. Nach seiner Zeit in der Armee wurde Joseph Désiré Mobutu erst Journalist und schloss sich dann der kongolesischen Freiheitsbewegung unter Patrice Lumumba an. Der hatte es geschafft, die unterschiedlichen ethnischen Gruppen im Kampf gegen die Belgier zu vereinen. Lumumba machte den jungen Mobutu zum Armeechef, doch er vertraute dem falschen Mann. Heimlich versorgte die CIA Mobutu mit Geld und Waffen, um Lumumba zu stürzen. Am 17. Januar 1961 wurde Lumumba im Beisein belgischer Offiziere und Beamter erschossen. 4 Jahre später übernahm Mobutu endgültig die Macht. Er nannte sich nun Mobutu Sese Seko Kuku Mbendo Wa Sabanga, das heißt Krieger, der von Eroberung zu Eroberung schreitet, ohne Angst zu haben. Und aus dem Kongo machte er Zaire. Seine politischen Gegner ließ er öffentlich foltern, ihre Gliedmaßen rausreißen, die Körper in den Kongo-Fluss schmeißen. Der Westen hatte eine Diktatur geschaffen.
Zuerst, als man rauskam mit dem Flugzeug, heiß, sehr heiß und sehr feucht die Luft. Sehr feuchte Luft. Ja, und dann wurden wir in Badolité in der Wohnung vom Präsidenten untergebracht.
Am 22. August 1987 landet der deutsche Orgelspieler Hans-Peter Reiners gemeinsam mit seiner damaligen Freundin in Guadeloupe, Heimatstadt von Mobutus Familie, mehr als 1000 Kilometer nördlich von der Hauptstadt Kinshasa, umgeben von dichtem Regenwald. Der Ort ist von außen praktisch nur mit dem Flugzeug erreichbar. Aber hier, so wollte es der Diktator, soll in nur einem Jahr die eigens für ihn entworfene deutsche Orgel erklingen.
Der Mann wollte das haben, der hatte Geld und das war so. Musste dann irgendwie in die Wege geleitet werden, ne?
Die beiden Deutschen werden mit einem schwarzen Mercedes am Flughafen abgeholt und durch die Stadt gefahren. Reiners hat damals auch fotografiert. Die Fotos hat er sorgfältig in ein Fotoalbum geklebt. Sie zeigen prachtvolle Bauten aus weißem Stein, große Parkanlagen, Goldverzierungen.
Hier ist der Eingang zum Palast. Da ist der neue Palast. Hier sieht man das, ne? Hier sind die Wasserspiele. Da ist die Altresidenz. Da ist der Festsaal. Da ist die neue Residenz. Da ist der Festsaal. Da haben wir auf der Terrasse haben wir dann Abend gegessen. Da sitzen wir. Und der Koch, der war sein Leibkoch, der war hat Mobutu abgeworben in einem 5-Sterne-Hotel in Paris. Da hat er dann da praktisch für uns Mittagessen gemacht. Das sind, sehen Sie, alles vergoldet hier, die Vorlagen. Alles vergoldet.
Mitten in den Regenwald hat sich Mobutu einen Luxusspielplatz bauen lassen. Ein Versailles des Dschungels, wie manche es später nannten.
Die haben mir die Fotos gezeigt von diesen Lehmhütten und haben gesagt, ja, das ist schon irgendwie irre, dass da die Menschen sozusagen in so einer...
Ja.
Und dann sind man Luxus. Selbst aber auch Teil davon, irgendwie in diesem Palast zu sein, in diesem besten Koch, 5 Sterne, dann die Orgel, die ja auch wahnsinnig teuer ist. Wie fühlt sich das so an, wenn man da so in dieser Diskrepanz so drinsteckt?
Verrückt. Verrückt. Aber das ist in ganz Afrika so, ne? Dass die Leute, die an der Macht sind, korrupt sind und eben in ihre Taschen wirtschaften.
Und haben Sie da irgendwann mal in einem Moment gedacht, nee, da machen wir nicht mit, das ist doch irgendwie...
Nee, habe ich nicht gedacht.
Warum nicht?
Ich habe gedacht, wenn der hier die Orgel baut oder kauft, dann kann der mit dem Geld schon keine Waffen kaufen.
Das haben Sie gedacht?
Habe ich gedacht. Und das macht den Leuten ja auch Spaß.
Zu dieser Zeit zählt Mobutu zu den reichsten Menschen der Welt. 1984 bezifferte das Magazin Forbes sein Vermögen auf 4 Milliarden US-Dollar. Doch das Seltsame an der Stadt Gbadolité ist, man kann dort trotz all dem Reichtum auch Entwicklungshilfe finden. Zum Beispiel aus Deutschland. Eine besonders enge Verbindung nach Zaire hatte der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß. Er und Mobutu galten als enge Freunde, gingen sogar zusammen zur Jagd. Ende der 70er Jahre ließ Strauß für mehr als 3 Millionen Mark eine Klinik über die CSU-nahe Hans-Seidel-Stiftung in Gbadolité bauen, ausgestattet mit moderner Technik und deutschem Personal, finanziert von deutscher Entwicklungshilfe.
Diese Gegend, Gbadolité, liegt ja an der Grenze zwischen tropischem Regenwald und Buschland.
Berlin. In einem Haus am Rande der Stadt treffen wir das Ehepaar Hoffmann. Im Flur hängen Bilder kongolesischer Künstler. Wolf-Dieter Hoffmann ist Arzt, Gynäkologe. 1987, wenige Monate bevor Reiners nach Gbadolité reiste, trat er dort seinen Dienst für die Hans-Seidel-Stiftung an. Er sollte Mobutus Krankenhaus aufbauen.
Es gibt wohl kaum in der Welt oder kaum in Afrika eine etwas ungesündere Gegend als diese, was Tropenkrankheiten angeht. Das heißt also, selbst für viele Europäer kam es oft einer Strafversetzung gleich, wenn sie da oben hin mussten. Ja. Und auch wenn wir Besuch aus der Hauptstadt kriegten, waren die immer wieder froh, wenn sie zurückfuhren.
Die Hoffmanns waren in den 70ern mit dem Bus durch Afrika gereist. 2 junge Berliner auf der Suche nach Abenteuern. Es war Zufall, dass Wolf-Dieter den Job in Gbadolité bekam. Als er dort anfängt, findet er ein Krankenhaus vor, das besser ausgestattet ist als jedes in der Hauptstadt Kinshasa.
Ende der 80er Jahre hatten wir das einzige Ultraschallgerät in ganz Zaire da, ja, in einem Krankenhaus. Eine gute Röntgenanlage, ein sehr leistungsfähiges Labor. Also wenn Sie die Universitätsklinik da mal in Kinshasa besucht haben, was ich gemacht habe, dann konnten wir uns da nicht hinter verstecken. Ganz im Gegenteil, ja.
Na, ich meine, man muss mal ganz ehrlich sagen, man kann ja nicht Mobutu mit seinen eigenen Maßstäben messen. Wenn man so will, könnte man sich pausenlos vor den Kopf fassen.
Was hat er noch so Verrücktes gemacht als Südermann? Was ist so?
Na, wenn er seinen Palast da baut mit Carrera-Marmor und Jade und das ist außerhalb jeglicher Vorstellungsvermögen.
In Gbadolité leben damals viele Ausländer, Belgier, Franzosen, Italiener. Wer mit Mobutu Geschäfte machen will, muss nach Gbadolité kommen. Täglich landen die Flieger aus der Hauptstadt. Das 4-Sterne-Hotel mit Swimmingpools ist gut besucht.
Und wie kam es dann, dass die Hans-Seidel-Stiftung gerade dort in diesem Ort sowas aufgegangen
hat? Ja, das ist sicher darauf zurückzuführen, dass der Mobutu einen engen Draht zu Franz Josef Strauß hatte.
Und Gbadolité der Geburtsort von Mobutu war.
Und letztendlich sein Stammort zu Hause war. Und der wollte eigentlich, der Mobutu ursprünglich, so eine kleine Luxusmedizinversorgung dahingestellt haben. Aber Die ersten Projektleiter haben das Projekt auf eine gute Ebene gestellt. Und wollen wir mal so sagen, das gab ja Länder, die vom Osten hofiert wurden, Angola, Kongo-Brazzaville, ne? Ehemals französisch-Kongo. Und als Gegenpart war Mobutu eine Hort der Stabilität und Verfechter und der westlichen Denke. Und insofern wurde er natürlich von vielen Entwicklungshilfeorganisationen westlicher Güte umgarnt. Ja.
Es gibt etliche Berichte von schlimmen Folterungen unter Mobutu, von Überwachung, vom Verschwinden politischer Gegner. Doch sowohl die Hoffmanns als auch Reiners sagen, sie hätten von all dem nichts geahnt. An seinem zweiten Tag in Guadolite trifft Reiners auf Mobutu. Als der Orgelbauer die Kapelle Marie la Miséricorde betritt, den Ort, wo die Orgel stehen soll, erwartet ihn ein freundlicher Herr in blauem Hemd, im Gesicht eine dunkle Brille, in seiner Hand eine Leopardenmütze. Mobutu Sese Seko.
Ja, und dann haben wir da praktisch verhandelt. Ja, und dann hat er sich bereit erklärt, also die Orgel zu bestellen, und für nächstes Jahr, Oktober, sollte sie dann spielen. Der war ganz freundlich, also der war zu uns sehr, sehr freundlich, zu mir besonders, ich weiß nicht warum. Die anderen, die knickten immer ein, wenn die den ansprachen, Monsieur le Président, Fondateur, und ich habe immer nur Marschall gesagt. Ne? Und vielleicht fand er das gut, dass ich nicht so unterwürfig war.
Hatten Sie da keinen Respekt oder vielleicht sogar Angst vor dem Mann?
Nö. Warum?
Weil der sie hat komplett, also ich meine, jemand in so einem Land hat ja die komplette Macht, der kann
ja,
machen, was er will. Der könnte sie auch
Köpfen.
Köpfen, wenn er das möchte. Und
nee, der wollte ja was von uns. Also er war zu mir immer, immer sehr, sehr freundlich.
Zum 11. Todestag seiner ersten Frau also und nicht wie zunächst geplant zum 10. Im Oktober 1988 plant Mobutu ein großes Orgelkonzert, zu dem er Diplomaten und Staatsoberhäupter einladen will. Er erklärt, bis dahin müsse die Orgel in Guadolite sein. Geld spiele keine Rolle. Auf der Oberfläche tat Mobutu alles dafür, dem Land zu einem neuen nationalen Selbstbewusstsein zu verhelfen. Er gab dem Kongo einen neuen Namen, Zaire, ließ eine zairische Tracht entwerfen, eine zairische Sprache, zairische Musik. Und dann schien er den unbedingten Willen zu haben, gleichzuziehen mit den Europäern, deren Anerkennung zu bekommen.
Und dann sagte der, na Hans-Peter, wie groß ist denn deine Orgel in Bonn? Ich sagte, ja, hier die Orgel hat 26 Register, meine in Beul hat 61 und 3 Manuale und nicht 2. Zock, das gefiel ihm nicht. Ab, weg war er. Und nachmittags, als wir dann an dem Tisch saßen, er saß eben da, ich saß da, da war seine Schwägerin und der Oberlinger saß da, sagte der, Herr Oberlinger, ich baue ja hier eine Kathedrale für 2000 Personen. Und wenn Sie wieder in Deutschland sind, dann fahren Sie nach Bonn und messen die Orgel auf beim Hans-Peter und dann kommt hier eine Orgel rein, die ist doppelt so groß wie in Bonn.
Am 8. Juni 1988 empfängt der US-amerikanische Präsident Ronald Reagan Mobutu Sese Seko im Oval Office. Mobutu trägt seine Mütze aus Leopardenfell auf dem Kopf. Sie ist so etwas wie ein Markenzeichen. Er stützt sich auf einen schwarzen Holzstock. Kameras klicken. Blitzlichter erhellen den Raum. Die beiden Präsidenten führen Smalltalk. Es ist nicht das erste Treffen der Staatsmänner. Seit die CIA Mobutu an die Macht verholfen hatte, war der Diktator ein enger Partner der Vereinigten Staaten. Auch bei diesem Termin geht es um die politischen Interessen der USA. Von Zaire aus sollen die US-nahen Rebellengruppen um Jonas Savimbi in Angola unterstützt werden. Während Mobutu um die Welt fliegt, um seine Macht und seinen Reichtum zu sichern, arbeiten in Windesheim die Orgelbauer um Wolfgang Oberlinger fieberhaft an seinem Instrument. Es muss schnell gehen. Andererseits, Geld spielt ja keine Rolle. Und so verwenden sie nur die besten Materialien. Feinstes Eichenholz, Zinnlegierung der Pfeifen, Ebenholzbelag für die Tasten, Registerzüge aus Porzellan.
Wir hatten in unserer Firma eine Klimakammer, wo wichtige Teile getestet wurden mit dem Klima. Und wenn sie kaputt gingen, sind sie ausgetauscht worden. Das ist wichtig. Man kann nicht eine Orgel nach Afrika genauso bauen wie in Europa. Und dann, was mich gewundert hat, als wir die Orgel geplant haben, musste ich zu ihm und er hat sich um jedes Detail selbst gekümmert. Selbst die Beschriftung auf den Manubrien, das sind die Registerzüge, die hat er wollen sich vorlegen lassen, um eine gewisse Auswahl zu haben. Welche Schriftart, ob gotische Schrift, moderne Schrift oder Barockschrift oder das auf der Obertaste, das Elfenbein draufkam, das wollte er alles genau wissen.
Eine Orgel ist nicht nur ein Instrument, sie ist auch ein Symbol für Reichtum, für Größe, für Macht. Und Mobutu ist nicht bloß ein exzentrischer reicher Mann, er ist Herrscher eines der größten Länder Afrikas. Zum ersten Konzert seiner Orgel hatte er deshalb wichtige Gäste aus der ganzen Welt eingeladen, einflussreiche Geschäftsleute, europäische Diplomaten, Staatschefs aus der ganzen Welt.
Da sind ja auch Hintergedanken, mit der Orgel, mit Konzerten Verbindungen zu bekommen, die man sonst nicht so leicht bekommt, indem man einfach zum Konzert einlädt und hinterher Smalltalk und dann kann man viel besprechen. Auch jetzt in China, wo wir eine Familie eine Orgel gebaut haben in ihr Palais und die laden Botschafter ein und die Frau hat mir schon gesagt, die Orgel hat sich schon 100 Mal bezahlt gemacht durch diese Kontakte, die dann möglich sind.
Im September 1988, wenige Wochen vor dem Konzert, sind die Einzelteile bereit zum Transport. Fast 1,5 Millionen Mark hat alleine die Anfertigung gekostet. Mobutu schickt eine Militärmaschine nach Frankfurt, um die Teile so schnell es geht nach Gbadolite zu überführen. 4 Mitarbeiter von Oberlinger reisen direkt mit. Der Orgelbauer selbst und der Organist Hans-Peter Reiners fliegen hinterher.
Wann ist denn die Orgel denn fertiggestellt worden eigentlich?
Ja, die war kurz vorher fertig. Wir mussten noch einige Sachen nachintonieren und da musste man immer stimmen, weil wenn die hatten da eine Klimaanlage, die lief aber nicht immer. Und wenn die ausging, dann verstimmte sich die Orgel. Und dann, da war ja diese 500 Meter von dem neuen Palast entfernt und da wurde ja noch dran gebaut, mit großen LKWs und Maschinen. Und das hörte man dann auch in der Kapelle. Ne? Wieder den Seti angerufen, Seti Yel. Da wurde die ganze Baustelle stillgelegt.
Seti, so heißt Mobutus Geheimdienstchef. Er ist in Mobutus Reich verantwortlich für Mord und Folter, für das Verschwinden politischer Gegner, für die Ermordung Unschuldiger. Und er regelt alles, damit das Konzert reibungslos ablaufen kann. Am 21. Oktober 1988 reisen 3 der weltbesten Organisten nach Gbadolite. Olivier Latry aus Paris, Joseph Sloys aus Brüssel und Gerard Brooks aus London. Beinahe im Stundentakt landen außerdem diplomatische Flieger im Dschungel. Es gibt ein Festbankett mit Champagner und teuren französischen Rotweinen. Einen Tag darauf, am 22. Oktober um 16 Uhr, beginnt das Konzert.
Keiner von diesen berühmten Organisten, die Mobutu ausgesucht hat, wussten voneinander. Jeder hat gedacht, er ist der Einzige. Und das hat er so geschickt gemacht, weil er ein Urteil wollte, ist das auch eine sehr gute Orgel, die ich bestellt habe, kann er ja nicht beurteilen. Da hat er gedacht, dann lade ich die besten Organisten in Europa ein. Das ist dann von Paris der Beste, von Brüssel der Beste, von London der Beste und von Bonn der Beste, immer von den Hauptstädten. Und wenn dann solche Leute, 5 Leute sagen, dass es besser geht's nicht, dann war der natürlich total zufrieden.
Die Bilder von damals zeigen ein prachtvolles Instrument. 8 Meter hoch, 8 Meter breit. Die Orgelpfeifen glänzen im Licht.
Monsieur Olivier Latry, des
Die Kirche ist bis auf den letzten Sitzplatz gefüllt. Draußen vor den Türen wird das Konzert mit Lautsprechern übertragen. Hunderte Zuhörer haben sich versammelt. Die europäische Orgelmusik tönt weit in den Ort hinein. Stücke von Händel, Bach und Frescobaldi. Und dann die sairische Nationalhymne, gespielt von einem französischen Organisten. Musik der ehemaligen Unterdrücker, vereint mit einem neuen afrikanischen Selbstwertgefühl. Das Konzert ist ein Triumph für den Diktator.
Er wollte im Prinzip jedes Jahr so ein Konzert haben. Das sollte ich organisieren.
Haben sie aber nicht.
Nein, der hatte dann dafür einfach keine Ruhe und keine Zeit mehr, weil er sich kümmern musste um seinen Posten. Die Revolution fing an und er musste gucken, dass er seinen Kopf oben hielt.
Und hätten Sie das gerne gemacht?
Ja, hätte ich gemacht, ja.
Hans-Peter Reiners hört nie wieder was von Mobutu. Kein Anruf, keine Briefe. Als er selbst einmal dem Geheimdienstchef Seti schreibt, um sich nach der Orgel zu erkundigen, kommt keine Antwort. Als hätte der Regenwald die Orgel einfach verschluckt. Alles, was Reiners geblieben ist, sind Fotos und die Aufnahmen in seiner Schublade. Kinshasa. Die Luft ist heiß und schwül. Motorräder drängeln sich durch den dichten Verkehr. Mückenschwärme sammeln sich in der Abenddämmerung. Was früher Zaire war, heißt heute Demokratische Republik Kongo. Ein Land mehr als 6-mal so groß wie Deutschland. Es gibt kaum einen Ort auf der Welt, der so viele Rohstoffe birgt und der so geplagt ist von Bürgerkriegen und Korruption. Vom Reichtum des Landes bekommt hier kaum jemand etwas ab. Badouli Tee, das Versailles des Dschungels, ist abgehängt. Die einzige stabile Verbindung dorthin bildet ein Flieger, der regelmäßig für das Welternährungsprogramm in den Norden des Landes pendelt. Wir schreiben etliche Mails und führen Telefonate, bis wir schließlich einen Platz erhalten. Vor dem Fenster ziehen Waldgebiete vorbei. Der gewaltige Fluss Kongo wälzt sich durch das Grün. Mehr als 1000 Kilometer nach Norden sind es bis nach Badouli Tee. 3-mal landet das Flugzeug auf dem Weg, um Personal und Hilfsgüter abzuliefern. In Bandakar sieht man beim Landen die Pirogen der Fischer als winzige Punkte auf dem breiten Fluss Kongo schwimmen und die langen Bambusflöße, die Waren flussabwärts transportieren. Nach weiteren Stopps in Gemena und Bangui steuern wir schließlich Mobutus alten Flughafen in Badouli Tee an. Früher landeten täglich Mobutus private Flieger hier, um Luxusgüter anzuliefern. Heute hat die Stadt praktisch keine Verbindung mehr zur Außenwelt. Nur das Empfangsgebäude am Flughafen mit vergoldeten Kacheln an der Fassade erinnert noch an den vergangenen Reichtum. Anders als bei Reiners wartet kein schwarzer Mercedes mit Fahrer auf uns. Vor der Ankunftshalle begrüßt uns ein schmaler Mann um die 50. Er trägt eine randlose Brille und ein blaues Puma-Käppi. Über seinem bunt bestickten Hemd baumelt ein Holzkreuz. Sein Name ist Abbé Egide Mbimba. Ein deutscher Missionar hatte den Kontakt vermittelt. Abbé Egide ist Priester und hat versprochen, bei der Suche nach der Orgel zu helfen.
Diese Stadt hat eigentlich die besten Bedingungen. Es gibt eine gute Infrastruktur für die Verwaltung. Wir haben einen Flughafen, einen Staudamm für Strom, gute Straßen und viele Gebäude.
Durch die Autofenster sieht man kleine Häuser und Sandpisten, die von Mobutus geteerter Straße abgehen, dahinter den tropischen Regenwald. Aber wenn man dem Abbé zuhört, liegt hier großes Potenzial verborgen, das der ehemalige Diktator erkannt hatte.
Man kann die Lebendigkeit dieses Ortes spüren, das besondere Ambiente. Präsident Mobutu war ein Sohn dieser Region. Er hat hier etwas aufgebaut. Es gab Leben in den Straßen, Arbeitsplätze, Nichtregierungsorganisationen. Man konnte das Leben genießen, weil es Frieden gab.
Abbé Egide Mbemba wurde 1961 in dem kleinen Dorf Nsege geboren, etwa 25 Kilometer von Guadeloupe entfernt. Nur wenige Monate vor seiner Geburt war der Kongo unabhängig geworden. Ein Land im Aufbruch. Unter den Belgiern war Guadeloupe noch eine unbedeutende Provinzstadt, doch unter Mobutus Herrschaft blühte sie auf. 1980 begann der Bau eines großen Staudamms am nahen Fluss Ubangi, um Strom zu erzeugen. Bis heute versorgt er die Region mit Energie. Eine Teerstraße führt vom Fluss in die Stadt. Es gibt Straßenbeleuchtung, ein Krankenhaus, Schwimmbäder.
L'église Saint-Joseph.
Das Auto biegt durch ein schweres Eisentor auf ein weitläufiges Gelände ein. Seidenreiher starksten durch das Gras unter den Mangobäumen. Auf einer Leine hängt frische Wäsche. Dahinter das weiße, langgestreckte Gebäude, in dem Egide wohnt. Im Zentrum des Geländes steht ein großes gelbes Haus, in dem der Bischof der Diözese, Dominique Boulamatari, wohnt. Ein großer, gemütlicher Mann mit freundlichem Lächeln.
Ich habe in meinem Leben mit vielen Dingen gerechnet, aber im Haus von Mobutu wohnen? Niemals. Das hier war sein erstes Haus in Guadeloupe. Sogar das Zimmer, in dem ich schlafe, war sein Schlafzimmer. Und das Wohnzimmer da, wo wir essen. Das hier war wirklich sein erstes Zuhause.
Das Haus, das heute der Kirche gehört, war Mobutus erste Residenz in Guadeloupe. Im Vergleich zu allem, was danach kam, wirkt es bescheiden. Eine Handvoll Zimmer, ebenerdig, Beton. Im Wohnzimmer des Bischofs hängt ein Foto von Papst Franziskus an der Wand. Gegenüber ein fast lebensgroßes Porträt des aktuellen Präsidenten, Félix Tshisekedi. Auf den dunkelroten Sofas liegen Häkeldeckchen. Neben dem Haupthaus erinnert eine Bauruine an den vorherigen Besitzer. Mobutu hatte dort noch einen Festsaal errichten wollen, der nie fertiggestellt wurde.
Diese Stadt ist allein durch seinen Willen entstanden. Wenn er sich auf Leute verlassen hätte, wäre nichts passiert. Das hier ist sein persönliches Werk.
Als Mobutu Ende der 60er Jahre endgültig die Macht im Kongo übernahm, machte er Guadeloupe, den Heimatort seiner Familie, zu seiner zweiten Hauptstadt. Im Staatsbudget wurde jedes Jahr Geld für den Ausbau von Guadeloupe reserviert. Er wollte einen Ort schaffen, der das Land und die ganze Welt beeindruckt. Nur einen Kilometer vom Haus des Priesters entfernt steht noch heute der Stolz des Ortes. Eine Coca-Cola-Fabrik. Oder besser, die Überbleibsel davon. Denn produziert wird hier schon seit vielen Jahren nichts mehr. Ein Mann im grauen Jackett öffnet die schweren Metalltüren zu einer großen Lagerhalle. Tausende rote Getränkekisten stapeln sich dort, gefüllt mit leeren Glasflaschen, auf denen sich der Staub von Jahrzehnten angesammelt hat. Ivan Mbembani verwaltet die Fabrik, auch wenn sie schon seit Jahren stillsteht. Er war 1986 von Mobutu selbst in Kinshasa angeworben und nach Guadeloupe geholt worden, als Buchhalter der Coca-Cola-Dependance.
Damals waren die Maschinen noch in Benutzung. Wir haben hier sehr viel produziert. Durch diese Fabrik ist Guadeloupe erfolgreich geworden. Deshalb kommen Menschen und fragen: Könnt ihr nicht wieder produzieren? Das würde uns sehr helfen.
Die Stadt, die Abbé Egide uns zeigt, wirkt wie im Dornröschenschlaf. Über den Häusern ragen noch Baukräne empor, die seit dem Sturz Mobutus 1997 nicht mehr genutzt werden. Statuen und Bilder erinnern an den ehemaligen Diktator und an bessere Zeiten. Im zentralen Krankenhaus, mit Hilfe der Hans-Seidel-Stiftung aufgebaut, gibt es schon lange keine neuen Geräte mehr. Immer wieder sagen uns Menschen in Guadeloupe: Wir warten darauf, dass es endlich weitergeht.
Hier ist das Hotel Nsekele. Es war das private Hotel von Mobutu, wo er seine Gäste untergebracht hat.
Nur wenige Autominuten von der Cola-Fabrik entfernt steht das Hotel Nsekele. Ein Luxushotel, erbaut für Mobutus Gäste aus aller Welt. 4 Sterne soll es damals gehabt haben. Gerade genug für Gäste wie den französischen Präsidenten François Mitterrand oder Franz Josef Strauß. Auch der deutsche Orgelstimmer Hans-Peter Reiners und seine Freundin hatten dort übernachtet. Am Eingangstor hängt ein großes Porträt von Mobutu. Er trägt seine Leopardenkappe, eine eckige Brille. Darüber steht auf weißen Leuchttafeln der Name des Hotels. 2 Buchstaben fehlen, das L hängt schief, Rost überzieht das Metall. Barthélemy Ndanou führt uns herum. Ab 1988 bediente er hier Mobutu.
Das hier nennen wir den Patio oder auch Garten. Hier haben die Musiker gespielt. Gegen Abend konnten die Gäste hier sitzen, was trinken, essen. Hier war ein Krokodil, da drüben auch und dort die Schildkröte. Da haben die Musiker ihre Instrumente aufgebaut und hier war die Tanzfläche.
Die Swimmingpools im Garten liegen ausgetrocknet da. Um sie herum wuchert dichtes Gras. In Mobutus privatem Speisesaal ist die Uhr an der Wand um 5:55 stehen geblieben. Einige Räume weiter, in der sogenannten blauen Bar, bleibt es für immer 11 Uhr. Trotzdem kann man hier noch ein Bier bestellen. Das Hotel Nsekele, die Coca-Cola-Fabrik und die meisten Häuser in Gbadolité gehören einer Holding, dem Centre de Développement Agricole et Industriel, Zentrum für landwirtschaftliche und industrielle Entwicklung. Dessen Eigentümer ist Mobutus Familie. Sie lebt verstreut über die ganze Welt und verwaltet und vermehrt sein immenses Erbe. Vor seinem Tod hatte der Diktator den Großteil seines Vermögens über Stiftungen ins Ausland geschleust. Hinter der Küche kratzt der ehemalige Chefkoch mit einer kaputten, abgebrochenen Schaufel Moos von den Pflastersteinen. Er verschwindet kurz und kommt in seiner weißen Küchenuniform wieder. Doch anstelle von Haute Cuisine in einer modernen Großküche kocht er jetzt bei Bedarf Fufu auf einem kleinen Holzkohleherd. Ein volkstümliches Gericht aus Maniok und dazu Spinat. Am nächsten Morgen um 6 Uhr lädt Abbé Egide zur Morgenandacht in die Kirche Saint-Joseph, nur wenige Meter von Mobutus erster Residenz entfernt. Die Bänke sind voll besetzt. Vorne steht Abbé Egide in einer weißen Albe und liest die Messe. Ein Chor singt, begleitet von Keyboard und E-Gitarre. Die meisten Menschen der Gemeinde leben von dem, was sie auf ihren Feldern anbauen. Manche arbeiten für internationale Hilfsorganisationen, die sich um die Kriegsflüchtlinge aus der Zentralafrikanischen Republik kümmern. Als Mobutu aus Gbadolité fliehen musste, verschwand damit für viele Menschen die Hoffnung auf eine strahlende Zukunft hier. Wir wollen endlich Gewissheit darüber, wie die Geschichte der Oberlinger Orgel ausging. Wird sie noch heute gespielt? Wir fahren deshalb mit Abbé Egide und einem Vertreter der Stadt zu unserer letzten Station in Gbadolité, dem sogenannten Bambuspalast. Er war so etwas wie das Herzstück von Mobutus Traumwelt in Gbadolité. In Sichtweite dieses Palastes ließ er eine große Kapelle zum Gedenken an seine erste Frau errichten. Und in dieser Kapelle bauten die deutschen Orgelbauer um Wolfgang Oberlinger ihre Orgel auf.
Nous on fréquentait
Wir haben den Palast oft besucht mit der Familie, aus unterschiedlichen Anlässen, für Feste oder manchmal auch nur aus Höflichkeit. Es war schön hier, richtig hübsch, einem Präsidentenpalast angemessen, bequem, solide, sicher. Doch dann hat die Geschichte ihren Lauf genommen, es gab den Krieg, die Vertreibungen. Und jetzt ist es nicht mehr so schön wie früher, verlassen.
Das ehemalige Hauptgebäude des Palastes ragt hoch in den Himmel. 3 Stockwerke mit hohen Decken. Halb zerfallene Kronleuchter hängen von den Decken. Die Wände sind niedergerissen. Gras und Schlingpflanzen wachsen aus den Ritzen. Soldaten der staatlichen Armee leben jetzt mit ihren Familien in den Ruinen des Palastes. Kinder spielen Fußball zwischen den zerstörten Marmorstatuen. Auf dem ehemaligen Kreisel bauen die Familien jetzt Maniok an. Es gibt hier schon lange keinen Strom mehr oder fließendes Wasser. Kurz nach dem ersten großen Orgelkonzert fing Mobutus Macht an zu bröckeln. Die Sowjetunion zerfiel, der Westen ließ Mobutu fallen. Im ganzen Land bildeten sich Rebellengruppen. Am 16. Mai 1997, einem Freitag, floh Mobutu aus Kinshasa erst nach Gbadolité und von dort ins Exil. Er starb wenige Monate darauf in Marokko. Die Rebellen von Laurent Kabila übernahmen die Macht. Sie zerstörten alles, was an den verhassten Herrscher erinnerte. Metallrippen, die einmal das Dach der Kapelle bildeten, ragen leer an den Himmel. Die Innenwände sind niedergerissen, die Glasfenster zerstört. Ziegen knabbern an Büschen, die jetzt zwischen den Säulen wachsen. Wir parken das Auto vor den Resten der Kapelle Marie la Miséricorde und steigen aus.
Wir waren überwältigt von der Schönheit des Instruments und den Gesängen der Kinder, die sich zu einem professionellen Chor entwickelt hatten. Wir waren alle so berührt und jeder versuchte am Sonntag um 11 Uhr hierher zu kommen, um an der Messe teilzunehmen und den wunderbaren Liedern zuzuhören. Ich war zu vielen Anlässen hier, erst im Rahmen meines Priesterseminars und als Ministrant. Später habe ich auch am Altar assistiert, als die Orgel spielte. 1995 wurde ich ordiniert, 2 Jahre vor der Zerstörung der Orgel. Ich habe hier als Priester das Abendmahl mitgefeiert, als die Orgel noch in gutem Zustand war.
Der Dschungel wuchert von allen Seiten in die Ruine. Geckos huschen über den Boden. Es wirkt, als würde sich der Regenwald die ehemalige Kapelle einverleiben.
Alle sagen es. Es gibt diese Lücke. 25 Jahre später. Man hört die Orgel nicht mehr. Das ist eine unfüllbare Lücke. Unermesslich.
Im Sommer 1997, so erzählte Sabé Egide, fallen die Rebellen in Gbadolité ein. Für sie ist dieser Ort ein Symbol des verhassten Herrschers. Sie reißen den Marmor von den Wänden und verbrennen das Holz. Alles, was Wert hat, nehmen sie mit, um es zu Geld zu machen. Wer kann, versteckt sich, bis das Wüten stoppt. Als die Menschen sich wieder aus den Verstecken trauen, ist alles zerstört. Der Palast und die Kapelle nur noch Ruinen. Im Inneren der Kapelle gibt es nur noch den blanken Boden und die Empore, auf der einst die Orgel stand. Das Holz ist weg, die Pfeifen, die Register. Nichts erinnert mehr an das Kunststück der deutschen Orgelbauer. Die Orgel, sie existiert nicht mehr.
Lorsque on était à l'extérieur, quand vous suivez la chorale, chantez.
Wenn wir draußen waren und den Chor hörten, begleitet von diesem Instrument der Orgel, dann schaute ich manchmal nach oben und fragte mich, sind da irgendwo Engel? Singen die Engel für uns?
Gaspard Tango war zu den Orgelzeiten in der Grundschule. Jetzt ist er der stellvertretende Bürgermeister, der mit uns losgeschickt wurde, damit uns die Soldaten vom Palast keine Probleme machen.
Dieses Instrument war ein Symbol für uns. Sein Verschwinden hat etwas mit den Menschen gemacht. Es bräuchte jemanden, der sie wieder aufstellt.
Es gibt eine Aufnahme dieser Orgel. Sie lagert in Deutschland, in der Schublade des deutschen Organisten Hans-Peter Reiners. Kurz vor dem Abflug hatten wir einen Teil des Konzerts von der Kassette digitalisiert. Jetzt lassen wir die Aufnahme übers Handy laufen. Als zum ersten Mal seit fast 25 Jahren die Musik dieser besonderen Orgel wieder in der Kapelle erklingt, kommen den Männern die Tränen.
Maintenant là, c'est nostalgique.
Wow, wirklich nostalgisch. 25 Jahre danach, es hatte die gleiche Qualität, den gleichen Rhythmus. Was für ein Erinnerungsstück. Es bringt einen zurück in die Vergangenheit. Wirklich ergreifend.
C'est pathétique. C'est souvenir ici.
Est-ce que je vais encore écouter l'orgue?
Werde ich jemals wieder diesen Klang hören, der mich Gott so nahe gebracht hat? Das war so großartig. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Seit den schlimmen Ereignissen und dem Krieg könnte ich jedes Mal heulen, wenn ich herkomme.
J'ai envie de pleurer.
Magnifique. Der Chor singt einen Vers und die Orgel spielt den anderen Vers.
Als der deutsche Organist Hans-Peter Reiners in Bonn die ersten Minuten des Orgelkonzerts anspielte, hörte man einen Chor das Magnificat singen, das Marienlied mit dem Text »Meine Seele preist die Größe des Herrn«. Damit begann damals das erste große Orgelkonzert in Guadolité. Die Orgel ist zerstört, aber dann, erzählt uns Abi Egide, den Chor von damals, den gibt es noch. In der kleinen, privaten Kapelle auf dem Gelände von Mobutus erster Residenz stehen an einem Nachmittag 20 Sängerinnen und Sänger im Halbkreis. Sie tragen schwarze Hosen und weiße Hemden. Bei einigen prangt vorne auf der Brust ein Bild von Mobutu in seiner Leopardenkappe. Darunter steht In Memoriam. Es gibt in dieser Geschichte zwei Erzählungen. Eine handelt von einem kleptokratischen Diktator, der sein Land bestohlen hat und so zu einem der reichsten Menschen der Welt wurde. Er ließ Gegner foltern und umbringen und lebte selbst im Luxus, während andere hungerten. Und dann gibt es die Erzählung, die für viele Menschen in Guadolité wahr ist. Sie handelt von einem Sohn dieser Stadt, der es bis ganz nach oben schaffte und mit der Musik aus Europa zurückkehrte, der Wohlstand und technischen Fortschritt versprach. Mit jedem Jahr, in dem die Gewalt im Kongo weitergeht und die Armut wächst, wird diese Version der Geschichte für die Menschen in Guadolité ein bisschen wahrer. Seit mehr als 40 Jahren gibt es diesen Chor. Einige seiner Mitglieder haben schon damals beim Eröffnungskonzert mitgesungen. Sie alle haben die Revolution gegen Mobutu als Ende einer friedlichen Zeit erlebt.
Es gab Frauen, die uns immer die Haare geflochten haben. Sie hatten uns an dem Tag schon die Haare gemacht. Wir bereiteten uns auf den Sonntag vor. Und dann auf einmal Lärm, Schüsse, so etwas. Wir sind geflohen, unsere Haare schon für die Messe geflochten. Wir haben uns mit unseren Eltern im Wald versteckt.
Madeleine Mangasa ist eine der Sängerinnen. Sie ist 33 Jahre alt. Die kurzen, lockigen Haare hat sie mit einem weißen Tuch zurückgebunden. Auch auf ihrer Bluse ist ein Foto von Mobutu mit seiner Leopardenkappe zu sehen. Sie war 9 Jahre alt, als die Rebellen in Guadolité einfielen, kurz nachdem sie angefangen hatte, im Chor zu singen. Heute singt der Chor ohne Begleitung. Es gibt nicht einmal genug Geld für Liederbücher. Trotzdem treffen sie sich 4-mal in der Woche zum Singen, auf Französisch und Latein. Kirchenlieder, wie sie auch auf der Orgel gespielt worden wären.
Wir haben immer begleitet von der Orgel gesungen. Begleitet hat uns Papa Andagno. Gott hab ihn selig. Das war so schön, als wir da sangen. Wir waren wie Engel da auf der Orgelempore. Die Orgel im Regenwald. Musik für einen Diktator. Ein Feature von Birte Mensing und Paul Hildebrand.
Es sprachen Mirko Böttcher, Robert Frank, André Zanto und Katharina Keller. Ton Martin Eichberg. Regie Roman Ruthardt. Redaktion Martin Hartwig.